Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Die Tagesschau vom 22. September 1980 berichtet damals über den ersten Golfkrieg. Das ist nämlich genau der Tag, der offiziell als der Beginn des ersten Golfkrieges gilt. Und das ist auch der Tag, an dem der Irak umfangreiche Luftangriffe auf den Iran fliegt. Und die Tagesschau berichtet darüber so.
Der Krieg zwischen den Nachbarländern Iran und Irak beschränkt sich seit heute nicht mehr allein auf den Grenzverlauf und das Gebiet um den Schatt el-Arab. Die irakische Luftwaffe hat am Vormittag etwa 10 iranische Flughäfen und Militärstützpunkte bombardiert. Unter anderem bombardierte die irakische Luftwaffe den militärischen Bereich des Flughafens von Teheran sowie Ziele in Shiraz, Bushehr, Dizful, Kermanshah, Tebris, Agayari, Ahvaz und Abadan.
Ahvaz, in dieser Stadt bist du, Imani, in genau diesem Jahr 1980 geboren.
Genau.
Gibt es eine Erinnerung, die für dich sozusagen beispielhaft für deine Heimatstadt ist, an die du, die heute auch noch präsent ist?
Meinst du, ist eine gute oder eine schlechte Erinnerung?
Welche präsenter ist, die gute oder die schlechte?
Na, ich bin im Krieg aufgewachsen. Also ich habe ja, die ersten Erinnerungen, die ich habe, waren Bombardements und auch normale Familienleben. Aber wenn ich an die Stadt erinnere, dann an Karun, das ist, also Karun heißt auf Iranisch, das ist die Brücke über den See in Ahvaz, und das ist ein ganz schöner Ort, der ist nachts immer belichtet, die ganze Brücke. Das habe ich immer in Erinnerung, weil nachts war es immer schön, wenn sie nicht bombardiert wurde. Immer wieder.
Imani Braun, man kennt dich möglicherweise als Comedian, du bist Musikproduzent, bist als DJ unterwegs und du bist, wenn man das, also kann man so sagen, Flüchtling des ersten Golfkriegs und hast dich jetzt auf die Suche nach der Heimat begeben, und zwar in Deutschland. Über deinen Weg und über diese Heimat reden wir heute Abend. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk, schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Imani Braun ist zu Gast. Du hast gerade das Buch geschrieben, Hallo Deutschland. Und das mit der Herkunft, das erzählst du auf der Bühne selbst, ist nicht immer ganz so einfach.
Ich heiße Imani Braun. Ich bin aus Berlin. Ich komme aus dem Iran. Viele Iraner, das Problem ist, viele Iraner halten mich für einen Inder. Und die Inder halten mich für einen Italiener. Aber ich meine, hey, ich kann mich nicht beschweren. Mein indisches Aussehen bringt mir echt viele Vorteile. Ich brauche für keine Disco-Eintritt bezahlen. Ich brauche nur einen scheiß Rosenstrauß.
Das ist ein Nightwash-Auftritt von vor ein paar Jahren. Ja. Kannst du das noch gut hören? Also deine Art von Humor?
Meine Art von Humor ist schon ein bisschen derber, schon ein bisschen zynischer. Aber das war die Zeit, wo ich noch richtig in der Comedy-Branche Fuß fassen wollte. Und dann sagte man mir, am besten viele Klischee-Gags machen, die Deutschen wollen sowas hören, wer du bist, woher du kommst und alles und so. Und das habe ich dann aber auch ganz schnell dann wieder aufgegeben, habe dann in Quatsch-Comedy einfach das gemacht, worauf ich Lust hatte, und habe dann nach AfD-Wähler gefragt und dann die ein bisschen auseinandergenommen, ein bisschen Spaß gehabt. Und,
kommen die in dein Programm?
Also du hast immer wieder Leute, die AfD wählen. Ich habe ja im Gegensatz zu vielen Freunden von mir ja keine negative Meinung über die AfD, weil ich sage immer, die CSU stellt für mich eine viel größere Gefahr dar, weil sie sitzt ja auch in der Regierung. Ne? Die Parolen, die sie gerade in der Zeit der Flüchtlingskrise dann abgegeben haben, die waren für mich weitaus schlimmer, und ich dachte mir, hey, diese Leute sitzen in der Regierung. Nee, aber es gibt immer, mit Politik haben man die Leute immer, die Deutschen lieben ja auch, die lieben ja auch die politische Diskussion, das sieht man ja, wir haben 5, 6 Talkshows in Deutschland, und da macht es immer Spaß, weil da gibt es immer wieder lustige Anekdoten, und in Quatsch-Comedy hatte ich ja wirklich, ich konnte machen, was ich wollte. Ne? Die anderen Comedians brauchten immer fertigen Text, mit dem sie die ganze Woche auftreten konnten, bei mir machten sie immer eine Ausnahme.
Wer dich noch nicht kennt, wir haben am Anfang immer für die Gäste uns 3 total crazy Sachen überlegt von möglichen Aktivitäten, rein fiktiv, und deine schwierige Aufgabe wird es sein, dir am Anfang davon jetzt eine auszusuchen. Mhm. Bei dem ersten musst du mir schon mit der Aussprache helfen. Hier steht nämlich, hier kommen 3 Vorschläge für mögliche Aktivitäten für und mit Imani Braun. Hilf mal eben, Gourmet Sabzi kochen?
Gourmet Sabzi, ja.
Ist ein Essen, vermute ich. Mhm. Ist was?
Es ist ein iranisches Gericht. Es schmeckt meiner Meinung nach scheußlich, aber die Iraner lieben es. Vor allem, wenn man das isst, dann es ist wirklich, du
was
riechst
auch.
Das sind so Gemüse, die bratet man, dann kocht man sie und dann macht man Gewürze drauf. Also wenn ich es richtig, ich bin ja kein guter Koch. Und dann wird es mit Reis zubereitet, und diese Soße ist grün, sieht aus extrem ekelhaft, und da ist auch ein bisschen Fleisch drin. Und das Ding ist, da sind so viele Gewürze drin, dass wenn du es einmal isst, du die ganze Woche nach diesem Scheiß riechst und du schwitzt das sie auch noch aus. Ich habe meiner Mama gesagt, so, wenn du das jetzt in Zukunft machst zu Hause, weil mein Bruder isst das sehr gerne, habe ich gesagt, dann sag mir Bescheid, weil dann gehe ich einen Tag Hotel oder irgendwo, wenn ich euch besuche, weil ich will nicht nach diesem Scheiß riechen, weil alles riecht dann danach. Ne? Und es ist ganz schlimm. Also da habe ich ganz schlimme Erfahrungen, schon fast schlimmer als der Krieg.
Das ist vielleicht die zweite Möglichkeit, was für dich. Kajaktour entlang der norwegischen Küste.
Ah, wunderbar.
Gemacht
wunderbar.
Damals, du hast in Norwegen eine Zeit lang gelebt, schon genau. Gemacht damals so eine Kajaktour?
Nee, Kajaktour habe ich leider nicht gemacht, aber ich war oft sehr fischen, als ich noch in Waisenhaus gelebt habe dort. Und Norwegen ist ein Traumland, eine wundervolle Nation, wundervolle Menschen. Ich kann nichts Schlechtes über dieses Land sagen.
Gar nichts?
Überhaupt nichts. Also ich weiß, dass die Stimmung sich auch dort ein bisschen ändert, ja, aber es ist ein kleines Land, da muss man auch die Norweger verstehen, dass sie es auch gerade ein bisschen leicht ist, in diese rechte Schiene auch gehen und so, aber es ist trotzdem bei Weitem nicht so schlimm wie Österreich. Aber Norwegen ist einfach ein wunderbares Land. Ich rate jedem einfach, dieses Land mal zu besuchen. Es ist göttlich. Es ist für mich der schönste Ort auf Erden.
Und Kajak wäre auch dein Sport?
Kajak ist mein Sport. Das mache ich unheimlich gerne in Spanien. Ich bin auch einmal fast im Mittelmeer ertrunken, weil ich betrunken Kajak gefahren bin.
Du weißt, dass das keine gute Idee ist.
Ne? Ich weiß, dass es keine gute Idee ist. Es war 3 Uhr morgens und dann, ich habe einen Kajak und ich habe mich am Hafen befestigt. Da hat mir ein Seemann, also dieser Kapitän von dem Schiff, der hat mir erlaubt, das immer an seinem Boot zu befestigen. Und dann bin ich mal nachts um 3 Uhr im Mittelmeer und da bin ich fast ertrunken, weil ich mich gekentert und es war wirklich ganz schlimm. Mein Handy war alles war nass und ich dachte so, wenn ich jetzt im Mittelmeer ertrinke, dann denken sie sich, ich habe auch keinen Pass bei mir. Die denken wahrscheinlich, guck mal, dein einzelner Flüchtling ist irgendwie versucht, nach Mallorca zu kommen. Ist dann irgendwie
aber die können sich fragen, warum du so gut Deutsch sprichst. Das könnte vielleicht noch, könnte noch so eine Frage sein.
Ja, komm, hätten sie mich betrunken, erwischt, dann wäre mein Deutsch auch nicht so gewesen.
Dritte Möglichkeit, ein DJ-Workshop für junge Flüchtlinge. Du bist ja selbst als DJ auch unterwegs.
Mhm. Ich glaube, wenn die Arbeitsmarktsituation in Deutschland weiterhin so bleibt, dann werden sie automatisch dann DJ lernen.
Ja, dann müssen sie zumindest bei dir irgendwie mal in einen Workshop oder so kommen.
Ja, würde ich gerne machen, ja klar.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, also Kochen habe ich schon rausgehört, wäre es nicht unbedingt Kajaken oder den DJ-Workshop? Wofür würdest du dich entscheiden?
Kajaken,
ja?
Das ist doch der Freiheit.
Kajaken durch die Fjorde an der norwegischen Küste. Du hast gerade das Buch veröffentlicht, Hallo Deutschland, 1980 in deinem Geburtsjahr hat damals der erste Golfkrieg begonnen. Das ist der Krieg zwischen Iran und Irak. Ihr seid als Familie, das schreibst du und das hast du vorhin auch gesagt, mit dem Krieg groß geworden. Aber was ist heute die größte Stadt in der Provinz? Kannst du uns mal einen Eindruck davon geben, wie dein Alltag oder euer Alltag als Familie ausgesehen hat?
Na, wenn du im Krieg geboren bist, dann kennst du erstmal, ich habe gesagt, auch an der Stelle, wo ich in dem Buch schreibe, ich dachte, die ganze Welt ist so. Wenn mein Vater nachts die Nachrichten angeschaut hat, da hattest du ja Palästina, Israel, die Krise, dann hattest du in Südamerika, da gab es ja überall Brandherde. Und ich dachte, also es ist nicht nur Iran so, sondern die ganze Welt. Das ist die Welt, in der ich lebe. Ne? Und mein Alltag spielte sich einfach, ich ging in die Schule, also die Schulzeit, ich habe nur ein Jahr Schule besucht in Iran, aber diese Schulzeiten war so, ich ging in die Schule, entweder war die Schule bombardiert oder es war eine andere Schule bombardiert, dann konnte man ein paar Wochen auch nicht in die Schule gehen und dann war zu Hause, hatte ich einen sehr gewalttätigen Vater, der meine Mutter windelweich geschlagen hat, wobei das dann auch wieder nachgelassen hat, nachdem meine Mutter ihren Selbstmordversuch hatte. Was ich als Kind immer gerne gemacht habe, war einfach Splitter sammeln. Das war mein Leben. Also immer, wenn es Bombardements gab, bin ich dann gelaufen. Ich bin einfach den Sirenen und den ganzen Krankenwagen hinterhergelaufen, um zu gucken, wo bombardiert wurde. Und da habe ich dann zwischen wirklich so die Leichenteile und überall einfach nach Splittern gesucht.
Weil? Um die dann gegen irgendwas einzutauschen? Oder als Spiel? Oder...
Nee, es war so, die Splitter hatten für mich so eine tiefere Bedeutung, weil manche Splitter waren einfach bedruckt, da waren irgendwelche Zeichen drauf, welche Nummern oder irgendwas war da drauf. Ne? Und die Splitter symbolisierten für mich etwas, was nicht aus dem Iran kommt, sie kamen aus irgendwo weitem her. Ich war immer, als ich ein Kind war, bin ich immer rausgerannt, weil ich dachte, irgendwann komme ich an einem Ort, wo es nicht so schrecklich ist wie dieser Ort, obwohl ich diesen Ort ja auch geliebt habe. Es war ja auch meine Heimat, es war mein Ort, es war mein Leben. Aber ich dachte, vielleicht gibt es ja was Schöneres als der Iran. Ne? Und die Splitter symbolisierten für mich etwas, was vom ganz Weitem herkommen müsste. Ne? Dabei kamen sie alle vom Irak aus, von den Fliegern. Aber es war so eine Art...
Fernweh.
Ja.
Was haben deine Eltern oder dein Papa beruflich gemacht? Deine Mutter war zu Hause?
Mein Vater ist ja der Architektur studiert, hat auch sein Studium fertig gemacht und dann ist die Revolution im Iran losgebrochen und dann anschließend noch der Krieg. Und er hat uns die ersten Jahre, weil er nicht als Architekt arbeiten konnte, er hatte in Iran einen Schallplattenladen, er liebte ja Musik und hatte viele Schallplatten importiert, die gerade im Bereich Soul, Jazz, Funk und so. Und das war die erste Adresse in Ahvaz damals. Und als die Revolution losbrach, so dann war er praktisch auf der Blacklist sozusagen. Mhm. Ne?
Also Musik.
Genau, verbotene Musik hat er verkauft und das war Teufelsmusik. Und da hat er keinen Job bekommen und hat uns die ersten Jahre wirklich mit Drogen ernährt, sagen wir es mal so. Also er hat uns über die Runden gebracht, indem er einfach Drogen, die es abgeschossen hat oder einfach für die Mullahs krumme Geschäfte abgezogen hat, die ihm dann Geld gebracht haben, bis er dann schließlich wieder als Architekt arbeiten konnte durch die Kontakte, die er damals dann geknüpft hatte mit den Mullahs.
Wie viele Geschwister, also wie groß war eure Familie?
Als ich noch in Iran war, waren wir drei Kinder und als ich dann in Norwegen war, hat meine Mama das vierte Kind auf die Welt gebracht. Da kam das Baby dann sozusagen nach Deutschland.
Wenn du vorhin so nebenbei fast sagst, deine Mama hat einen Selbstmordversuch hinter sich, hat sie den gemacht, weil sie die Gesamtsituation nicht ertragen hat oder weil dein Vater so gewalttätig war oder eine Mischung aus allem?
Es war eine Mischung aus allem. Wir reden hier von einer Zeit in Iran, wo keiner wusste, wer die Gesetze macht. Es war ein düsterer Ort geworden. Wir reden von einem Land, wo vor der Revolution Frauen in Hotpants rumgerannt sind, von denen manche deutsche Frauen würden sich nicht mal trauen, so kurze Hotpants zu tragen. Und plötzlich ist das ganze Nation in einem Käfig, muss man sich vorstellen. Und dann hast du noch einen Ehemann, der durch diese Revolution sich komplett verändert hatte, der dich jeden Tag windelweich schlägt, der Alkohol trinkt, zu Drogen greift. Und eine Situation, in der du nicht leben wolltest. Wir hatten ein Haus, wir konnten auch in keinem anderen Haus gehen, weil du warst froh, dass du ein Haus hattest, der nicht bombardiert wurde. Ne? Und das war alles in meiner Mutter Stimme. Und sie dachte sich so, okay, entweder er wird mich umbringen oder er wird meinen Kindern vielleicht was antun, dann nehme ich mir das selbst als Leben. Und das hatte auch, so schlimm es klingt, auch Wirkung gezeigt. Mein Vater hat sie danach nie wieder angefasst, aber er hatte trotzdem noch seine Ausraster. Also, ja.
Das heißt, dein Vater, dadurch, dass er durch die Revolution dann seinen Job auch verloren hat, ist so geworden, wie er dann geworden ist.
Genau, ein komplett anderer Mann. Weil mein Vater war desillusioniert. Mein Vater war ein westlicher Mensch. Er glaubte an die westlichen Werte. Er glaubte an einen freien Iran, an einen modernen Iran. Und er konnte es einfach nicht verstehen, wie fast eine ganze Nation sich für diesen Weg entscheidet. Für ihn war das einfach, er dachte sich, ich bin im falschen Film, was passiert hier gerade? Und als er dann keinen Job bekommen konnte und als seinen Beruf nicht ausüben konnte und dann noch seine Familie nicht ernähren konnte, was für einen iranischen Mann, ich glaube, das ist für jeden Mann, aber für einen iranischen Mann, wir reden hier von einer Macho-Kultur, ne? Wenn du deine Familie nicht ernähren kannst, dann fühlst du dich auch minderwertig und so. Und das kam dann alles dazu und es sah meine Mama dann sozusagen als dieses Punching-Ball, wo er seine ganze Wut verarbeiten konnte.
Wie viel davon hast du als, ich meine, was, 3, 4, 5, 6 Jahre alt, wie viel davon hast du verstanden und mitbekommen?
Na, ich habe die ersten, also wenn ich an meine Eltern denke, dann fangen die ersten Erinnerungen an mit den Schlägen, die meine Mutter bekommen hat. Ich habe ja eine Narbe, habe ich im Buch auch geschrieben, eine Narbe an meinem linken Augenbrauen, weil ich meine Mutter einmal schützen wollte, auf einem Stuhl geklettert bin, um meine Mutter zu schützen. Und sein Punch hat meine Augenbraue getroffen. Ich trage bis heute eine Narbe und ich habe da alles mitbekommen. Also meine Mutter lag auch oft ohnmächtig auf dem Boden. Also wie als Kind denkst du, deine Mama ist tot. Was passiert hier gerade? Ne? Aber uns hat er nie angefasst. Also.
Nur um einen Eindruck zu kriegen, wenn der Krieg dann 1980 angefangen hat, heißt das für euch, keine Ahnung, ihr musstet täglich mit Bombardements rechnen? Das ist eine Art von Normalzustand oder gab es Phasen? Also wie muss man sich's vorstellen?
Na, wie man sich jetzt auch in Syrien vorstellt. Ne? Also es gibt immer wieder Feuerpausen. Also das Ganze geht über 8 Jahre lang. Ne? Und dann finden Verhandlungen statt, dann versucht der Arafat da ein bisschen von beiden Seiten ein bisschen Geld reinzuholen, ne? Mal bei Saddam, mal bei Khomeini und dann hat er mal ein bisschen Waffenstillstand vereinbart und dann gibt es wochenlang nichts und dann plötzlich gerät irgendwas irgendwie aus dem Ruder und dann gibt es wieder Bombardements und dann geht es erstmal 2, 3 Monate so. Du musst immer wieder mit Bombardements rechnen, dann ist manchmal fast täglich oder manchmal einmal in der Woche und so ging es dann wirklich 8 Jahre lang. Wobei so zwischen 86 und 88 wurde es dann ein bisschen weniger, aber da war die Brutalität viel stärker, weil Saddam hat dann diese Zeit diesen Städtekrieg, also komplett gegen die Genfer Konvention, also so viele zivile Opfer zu treffen wie möglich. Und man muss dem Iran, man kann von der iranischen Regierung halten, was man will, von dem Regime halten, was man will, aber Iran hat diese Art von Krieg einfach nicht geführt. Ne? Das haben die nicht gemacht, das muss man fairnesshalber auch sagen. So sehr ich diese Regierung auch kritisiere.
Hat Ahvaz besonders viel abbekommen, weil sozusagen relativ nah an der Grenze zum Irak, in der Nähe vom Persischen Golf, also relativ strategisch wichtig dann auch lag?
Es war extrem wichtig für Iraner und für die Iraker. Das Lustige ist ja, der Iran hätte diesen Krieg 1980 beenden können. Und da hatte Saddam ja seine ausweglose Situation erkannt. Und da hat Saudi-Arabien versucht zu verhandeln, weil Iran, Saddam hat gedacht so, okay, jetzt ist die Revolution hat stattgefunden, das Regime ist ein bisschen durcheinander, aber er hatte vergessen, dass Schah seine Generäle und alle seine Piloten in den Staaten ausbilden lassen hat. Ne? Und die waren dann, die Ausbildung, die sie genossen haben, war für diesen Krieg extrem wichtig. Und die haben sie damals aus Abadan vertrieben und war schon in Irak drin. Da hat sich Saudi-Arabien eingeschaltet und sagte, pass auf, wir machen 70 Milliarden Entschädigung und der Krieg ist dann vorbei. Und dann haben die Iraner aber gesagt, nee, wir wollen die schiitische Revolution praktisch, also die haben sich gedacht, Wenn wir es schaffen, noch den Irak zu revolutionieren, den schiitische Revolution dort weiter auszuführen. Genau, aber dabei ging es eigentlich nur ums Öl, von beiden Seiten. Iran dachte sich, hey, wenn wir die Erdölgebiete in Irak erobern, dann haben wir, können wir praktisch Amerika kontrollieren. Was haben die dann? Und als das dann den Amis, den Deutschen, den Franzosen, Italienern alle bewusst wurde, dann wurde der Mann ausgestattet, wie als ob es Weihnachten wäre, ne? Mit allen Waffen und allen Munition. Und Deutschland hat auch seinen Teil in diesem Krieg sehr gut beigetragen, indem 40 Menschen aus meiner Familie, die an der Front gestorben sind durch chemische Bomben, die hier alle aus Deutschland kamen.
Das heißt aber auch, sowas wie Tod und Verlust und auch das Familienangehörige sterben, war grausamer Alltag für euch.
Das war normal. Also meine Eltern sagten auch, wir gehen ab jetzt nur noch Beerdigung bei wirklich engen Verwandten. Also man kann nicht jede Woche bei einer Beerdigung sein. Also eine Weile war es ganz schlimm. Also die meisten sind gestorben an der Front. Ne? Viele von uns haben gekämpft, obwohl die Hälfte von meiner Familie arabischstämmige Iraner sind. Ne? Saddam dachte sich, die Araber im Süden Irans, die werden zu mir halten, weil die ja eh unterdrückt werden in Iran. Aber die Iraner sahen sich alle als eine Nation. Ne? Also egal wie man unterdrückt wird, die sahen sich, wir sind Iraner. Und da sind viele Araber, viele Juden, viele Armenier, viele Christen an der Front gestorben. Ne?
Dein Vater hat dann 1986 entschieden, dich wegzuschicken. Gab es dafür nochmal einen speziellen Anlass, dass er gesagt hat, jetzt reicht's, jetzt muss ich meinen Sohn irgendwie retten?
Ich war hyperaktiv. Ich bin ständig von zu Hause weggerannt. In Iran, es waren am Anfang Gerüchte, dass man Kinder an die Front schleppt, in LKWs packt, an die Front schleppt, sie in weiße Laken steckt und in Minenfelder räumen lässt im Namen Allahs. Und da sind viele Kinder gestorben. Ne? Viele Eltern haben das beklagt, aber die iranische Regierung hat es abgestritten, bis heute abgestritten, obwohl es etliche Beweise gibt, etliche Eltern, die das bezeugen können. Mein Cousin wurde von der Schule praktisch an die Front gesteckt, als Iran dann, also eine sehr heftige Zeit, wo die Iraker fast schon in AWAS drin waren, an die Front gesteckt, hat einen Kalaschnikow in die Hand bekommen, hat eine kleine Ausbildung genossen, mach mal jetzt ein paar Stunden und jetzt geh an die Front und hat einen Kopfschuss bekommen, war sofort tot. So, und dann dachte sich mein Vater so, ey, dieser Junge, der ist mit 6 Jahren, der ist die ganze Zeit in AWAS, in einer Millionenstadt, die ganze Zeit unterwegs, was, wenn sie ihn jetzt als nächstes packen, ne? Und da hat er die Entscheidung getroffen, pass auf, er muss weg. Aber im Nachhinein war es nicht diese Entscheidung, es ging ihm nicht um mein Leben, es war der Plan eines etwas ganz, ganz Großem, nämlich sich von seiner Familie zu lösen. Ich tue ihm was Gutes, ich nehme das als Anlass, er hat mich instrumentalisiert für seinen Masterplan, indem er sich von seiner Familie trennt, von dieser großen Verantwortung. Die sind jetzt in Europa, ich tue ihm was Gutes, ich habe ihm was Gutes getan, jetzt kann ich aber mein Leben leben. Und das hat er auch gemacht.
Das heißt, er hat sich dann sozusagen von deiner Familie getrennt,
genau,
um dann wieder als Architekt zu arbeiten?
Nee, um wieder seinen Drogenrausch und seinen Alkohol und seine, ich sage mal auf gut Deutsch, seine Frauengeschichten da in Ruhe zu machen. Er wollte sein Single-Leben wieder haben und ja.
Das heißt, er wollte sich der Verantwortung sozusagen entledigen.
Absolut, absolut.
Bist du damals als Sechsjähriger alleine dann im Flieger Richtung Norwegen aufgebrochen?
Na, es war ein Schleuser in Teheran. Ich saß mit ihm im Flieger. Hat auch kein Wort mit mir gesprochen. Ich wusste auch gar nicht, ich bin erst mal geflogen. Ich war ja erst mal happy, weil er sagte, du gehst wo und die ganze Familie kommt nach. Und ich dachte so, endlich behandeln sie mich wie einen erwachsenen Menschen. Endlich kann ich alleine mal etwas machen, ohne dass ich Ärger bekomme. Ne? Und ich saß in diesem Flieger und da war diese Schleuse halt. Und dann landen wir irgendwann in Frankfurt. Aber ich wusste nicht mal, was Frankfurt ist oder wo ich bin. Ich wusste nur, ich bin in einer anderen Dimension. Hier ist alles irgendwie anders. Es sieht nicht aus wie Iran.
Aber dann bist du nicht in Frankfurt geblieben, sondern bist nach Norwegen weitergeflogen.
Ja, genau. Er hat mich ja sitzen lassen und er hat gesagt, jetzt kommt gleich ein Mann, der mit einem Blumenstrauß und so, bleibt sonst sitzen und dann wird er dich dann weiterführen. Und da kam er nicht und da war ich 2 Tage am Frankfurter Flughafen mit 6 Jahren. Alles, was ich zu essen hatte, waren Kekse in meiner Tasche und mein kindliches Instinkt hat mich wirklich dann... am Ende wurde ich ja dann erwischt, aber dass ich 2 Tage lang aushalten konnte...
Du bist nicht gefunden worden?
Nee, ich bin erst am Ende. Also praktisch, ich habe 2 Nächte war ich am Frankfurter Flughafen und dann in der zweiten Nacht, als ich eingeschlafen bin, weiß ich irgendwann, muss ganz früh gewesen sein, 4 oder 5 Uhr morgens standen Grenzschutzbeamte vor mir und dann dachte ich so, okay, jetzt bin ich tot, weil uniformierte Menschen in Iran bedeuten nie was Gutes. Und da haben sie mich dann in einem Heim gebracht für Jugendliche und für Kinder, die auch geflohen sind. Ich war offensichtlich nicht der Einzige, der geflohen ist.
Aber bist du dann erst lange in Deutschland geblieben oder haben die dich sofort sozusagen Richtung Norwegen weiterverfrachtet?
Nee, ich war in diesem Jugendheim. Nach meinem Empfinden waren das über 3-4 Monate. Meine Mutter sagte, es waren höchstens 6 bis 8 Wochen, wo ich da war. Und der Plan war, dass ich dann zu meiner Familie nach Deutschland abgeschoben werde. Und da hat mein Vater mir einen Plan geschickt, gesagt, pass mal auf, du musst von hier weg. Und alles, was ich machen kann, ist hier also Schleuse organisieren. Aber du musst diesen Heim, von diesem Heim musst du selber fliehen. Ne? Und ich war zu der Zeit so 6, 6,5 Jahre alt, weil ich dachte, okay, also Hauptsache ich komme dann nach Norwegen oder dieser Ort, wo du sagst, dass es gut für mich ist. Und dann bin ich nachts in Nacht- und Nebelaktion von dort aus geflohen, bin dann zu einer Bushaltestelle, wo dann eine andere Schleuse auf mich wartete. und der mich dann zu einem diesem Hauptschleuser nach Frankfurt brachte und dann von da aus wieder mit einem Schleuser nach Norwegen.
Per Flugzeug.
Per Flugzeug, genau, mit falschen Papieren alles. Und der hat mich dann auch in Norwegen sitzen lassen, weil mein Onkel zu der Zeit im Gefängnis saß und mich nicht abholen konnte und hat mich dann einfach bei eisiger Kälte einfach irgendwo in Norwegen, mitten in Oslo, in der Stadt rausgelassen. Und ich habe dann einfach nur, nach einer Weile bin ich einfach nur rangerannt, losgelaufen, habe einfach nur gesagt, Police, Police, Police. Ich wusste, okay, der hat mir gesagt, sag einfach Police und die werden dich dann retten. Und dann war ich erstmal alleine in einem Flüchtlingsunterkunft. Damals kann man aber nicht von Flüchtlingsunterkunft in Norwegen sprechen, weil da gab es ja kaum Flüchtlinge. Ne? Da waren ein paar afrikanische, ich glaube nordafrikanische Männer, die in so einem Pension, so einem kleinen Hotel waren. Und da war ich der einzige Kind, der sie dann ständig ärgerte, indem er die ganze Zeit in den Fernsehraum ging und immer auf MTV schaltete. Und die sagten immer Allahu Akbar, la 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 la. Und ich dachte, ich mach weiter, ich werde immer wieder MTV drücken.
Aber ab welchem Punkt gab das irgendwie eine Struktur für dich? Also ab wann war es irgendwie wieder möglich, keine Ahnung, zur Schule zu gehen oder einen Alltag irgendwie auf die Kette zu kriegen?
Na, das war, als mich dann mein Onkel abholte. Und,
in Oslo.
Genau, in Oslo abholte. Und dann fuhren wir nach Bergen, dann wo sie wohnten. Und da...
Also ein bisschen, das ist sozusagen auf der Hälfte von Norwegen eine Küstenstadt.
Genau. Mhm. Und da bin ich dann dort in die Schule gegangen, ging dann auch ganz schnell. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich die Sprache gelernt habe.
Sprichst du Norwegisch?
Kaum noch. Also als ich nach Deutschland kam, da gab es einen schwedischen Jungen, der in der Stadt, in der wir gelebt haben, bin ich ein bisschen, also in der Nähe von Stuttgart, da gab es einen Schweden, mit dem, der war ein Jahr da, weil sein Vater irgendwie geschäftlich hier in dieser Stadt war. Mit dem habe ich noch gesprochen und jetzt gar nicht mehr. Aber ich glaube, meine Freunde sagen, wenn du zu einem Hypnotiseur gehst, dann wirst du ein bisschen wieder lernen. Aber so dringend habe ich Norwegisch gerade nicht nötig.
Du hast vorhin schon gesagt, ist eigentlich für dich der beste Ort der Welt. Was sind die Erinnerungen, die du mit Norwegen verbindest?
Offene Menschen, extrem, extrem zugängliche Menschen, Menschen, die nicht dieses typisch Deutsche hinter den Gardinen stehen und zu so beobachten, was ist da los? Genau, was ist da los? Also, wer ist dieser Mensch? Er sieht anders aus.
Was macht der da?
Genau, diese Grundangst. Ne? Norwegen überhaupt nicht. Die haben mich auf der Straße, ich war wahrscheinlich sowas wie der Mowgli dort sozusagen, weil ich hatte lange, glatte Haare oder lockig glatte Haare, keine Ahnung, wie ich damals aussah. Und ich war dunkel und sie hatten sowas noch nie gesehen und sie haben mich auf der Straße angehalten. Ältere Frauen haben mich geküsst, haben mir Bonbons gegeben und ich dachte so, wow, was ist das denn? Und für mich waren die auch völlig normal. Also Menschen, die mit roten Wimpern rumlaufen und so. Ich habe es auch also ganz offen angenommen, so wie sie mich angenommen hat. Es war einfach eine ganz normale Kultur und alles war einfach freundlich. Es sind sehr, sehr, sehr gelassene Menschen, finde ich, in Norwegen, allgemein die Skandinavier. Und dann hat mein Onkel mit meiner Tante einen Streit gehabt und er hat ihr eine Ohrfeige gegeben. Er hat sie eigentlich sonst nie angefasst, ne? Aber er hat eine Ohrfeige gegeben und sie ist mit dem Schläfer an die Waschmaschine und ist dann gestorben und mein Onkel war in einem Schock. Ist wirklich gestorben und mein Onkel war in einem Schockzustand und hat mich dann in diesem Schockzustand dann wir waren ja nicht direkt in Bergen, wir waren so irgendwie, keine Ahnung, so 15 Kilometer, 16 Kilometer, so eine kleine Stadt neben Bergen. Mhm. Und dann hat er mich mit dem Auto in die Großstadt gefahren und dann hat er mich einfach im Parkplatz sitzen lassen bei eisiger Kälte.
Ernsthaft?
Hat Autotür zugeschlossen und ich bin ja wirklich fast erfroren da drin, bis mich dann die Parkwächter dort entdeckt haben und haben dann, alles eingeschlagen, die Polizei geholt und ab da war ich dann in einem Waisenheim. Dann habe ich auch nie wieder meinen Onkel gesehen, meine Tante war ja gestorben.
Bis heute nicht,
ne.
Wie alt warst du, als du ins Waisenheim gekommen bist dann?
Als ich in Waisenheim kam, also bei meinem Onkel war ich ungefähr, da war sieben, es müsste sieben gewesen sein, ja. Kurz mein siebten Lebensjahr, ja.
Ist dir irgendwann klar geworden, dass das Versprechen, dass deine Familie aus dem Iran nachkommt, höchstwahrscheinlich nicht passieren wird oder nicht wahrgemacht werden wird?
Meine Familie hatte ich zu dem Zeitpunkt auch für mich, das Ding war für mich abgeschlossen, weil ich war davon überzeugt, dieser Gedanke hat sich bei mir im Kopf manifestiert, ne? Also hatte sich manifestiert, dass meine Familie mich weggegeben hat, ne? Für mich existierte meine Mutter, also meine Lieblingsperson, die Frau, die ich vergötterte, ne? Meine Mutter, ne? Und dieses Gefühl, dass sie dich weggegeben hat und dass sie nicht bei dir sind. Ich dachte, wenn ich alleine als Kind fliehen kann, warum können sie nicht nachkommen? Warum können sie nicht bei mir sein? Und da waren sie für mich schon so weit entfernt. Ich dachte auch gar nicht mehr an ihn. Es gab immer wieder telefonischen Kontakt. Meine Mutter wusste, dass ich in Waisenheim bin. Aber ich habe immer gesagt, nee, ich will nicht sprechen. Ich will in meiner eigenen Welt sein. Und ich verbrachte viel Zeit auch alleine, und wofür ich heute dankbar bin.
Was hast du denn heute Kontakt zu deinen Eltern oder deiner...
Zu meinem Vater habe ich absolut keinen Kontakt, aber ich weiß, wie es ihm geht. Ich weiß,
weil es Freunde oder Bekannte gibt, die dir das
auch
erzählen können.
Auch Cousins und so, die, auch, die auch im Ausland leben und die auch die Familie in Iran besuchen. Ich weiß, dass er jetzt in einer kleinen Wohnung irgendwo an der Küste in Iran lebt. Es geht ihm gut. Ich glaube, wenn es ihm ganz schlecht gehen würde, würde ich dann schon, weil irgendwo bin ich ja auch ein Sohn. Ne? Jeder macht mal Fehler. Ich bin jetzt kein nachtragender Mensch. Aber so, soweit es geht, meide ich den Kontakt. Zu meiner Mutter habe ich nie wieder dieses Verhältnis aufbauen können, weil es waren sehr wichtige Jahre, die mich geprägt haben. Und es ist meine Natur. Ich kann hier nicht sagen, ich versuche, also sagen wir mal so, ich habe bis heute nicht geschafft, meine Mutter einmal in den Arm zu nehmen. Es ist für mich einfach
eine Barriere.
Genau, es ist eine Grunddistanz zwischen mir und meiner Mutter da, aber nicht von ihrer Seite aus, von meiner Seite aus. Und das ist alles in den Jahren passiert, in denen ich alleine war.
Kannst du mit deiner Mutter darüber reden oder?
Ja, wir haben oft darüber gesprochen. Ich habe aber meistens geblockt. LSD gab mir die besseren Antworten.
Ist das noch in Norwegen passiert oder dann in Deutschland?
Nein, mit 7 LSD. Hätte mir damals jemand LSD angeboten, hätte ich es genommen. Aber das fing eher in der Pubertät an. Mit einem Kumpel von mir, der auch hier im Studio sitzt. Wir haben die ersten Erfahrungen gemacht. Zuerst fing es an mit Pilzen, mit psychedelischen Pilzen. Und da merkte ich, als ich das erste Mal einen Trip hatte, wir haben es nie genommen, weil wir Party machen wollten, sondern es war ja Zufall. Und da merkte ich, hey, da passiert es. Ich habe eine große Menge genommen. Es war überdosiert. Und da bin ich durch einen 4 Stunden üblen Trip gegangen. Aber am nächsten Tag fühlte ich mich besser. Es war so, als wären einige Fragen, die ich hatte, beantwortet worden.
Ne? Und die sind auch nicht wiedergekommen, die Fragen?
Sagen wir es mal so, die haben mich in meiner Pubertätzeit war ich sehr, sehr verschlossen. Ich habe niemanden rangelassen. Ich war in meiner eigenen Welt. Ich hatte meine Freunde, aber ich wollte nie rausgehen. Ich hatte auch kein Interesse an Mädels oder so, an allem, was man mit 12 so Interesse hat. Ne? Und dann als ich die Pilze genommen habe, habe ich dann langsam versucht oder verstanden oder sagen wir es mal so, ich habe verstanden, warum meine Mutter so gehandelt hat. Ich konnte es alles ein bisschen mehr nachvollziehen. Ne? Und ich habe dann immer weiter Trips genommen. Später kam dann LSD und die Zeit, das war für mich die Art oder meine Art und Weise, wie ich mich therapieren konnte. Bei einem LSD-Trip war es für mich so, als wären die 10 besten Psychiater der Welt bei mir und würden sich um mich kümmern. Ne? Also ich will das auch nicht verherrlichen. Ich will auch niemanden diese Dosen raten, die ich genommen habe. Aber für mich persönlich waren die extrem wichtig.
Ja. Wie bist du nach Deutschland gekommen?
Wie ich nach Deutschland gekommen bin. Ach so,
warum bist du nicht in Norwegen geblieben?
Diese Frage, ich weiß gerade. Von Norwegen aus war das dann, meine Mama war dann in Deutschland. Also die sollten eigentlich nach Norwegen zu mir kommen. Mhm. Und mein Vater hat meine Mama am Flughafen Iran bedroht und hat gesagt, pass mal auf, ich komme nicht mit, du fliegst mit den Kindern. Meine Mama hatte noch ein Baby in den Armen. Und meine Mama sagt, ist es dein Ernst? Also wir fliegen jetzt alleine. Er hat gesagt, ja, ich fliege alleine, ich komme nicht mit. Und dann sagte meine Mama, aber wie läuft das ab? Wo treffen wir Imani? Er sagte, ich fliege nach Deutschland. Am Frankfurter Flughafen wartet ein Mann, der euch dann nach Norwegen bringt. Was total gelogen, also es stimmt überhaupt nicht. Ne? Und da war meine Mutter in Deutschland und sie konnte Gott sei Dank perfekt Englisch sprechen, hat dann sofort gesagt, dann, hey, pass auf, das ist die Geschichte, so und so und so. Und dann waren sie in einem Asylbewerberheim und sie waren ungefähr ein Jahr dort und das habe ich dann in Norwegen mitbekommen und da war schon in Norwegen klar, dass ich so wieder zu meiner Familie muss, dass ich Norwegen verlassen muss und nach Deutschland in Schwabenländer zurück muss. Und für mich, ich wollte Norwegen nicht verlassen. Ich war dann schon, also praktisch wieder ein Neuanfang. Wie oft sollte ich einen Neuanfang? Ich hatte auch ständig diese Grundangst, wieder weggegeben zu werden. Und ich wollte das alles vermeiden. Aber dann bin ich dann nach Deutschland gekommen, nach Bietigheim-Bissingen in der Nähe von Stuttgart. Und es war für mich so, als würde man mich von Alice im Wunderland zum Terminator irgendwo in die Zukunft bringen, wo alles ganz, ganz schlimm ist. Deutschland empfand ich als schrecklich, wirklich ganz, ganz schlimm.
Weil du aus Norwegen nicht weg wolltest und deshalb so enttäuscht warst oder weil es auch wirklich anders war?
Na, weil ich aus Norwegen nicht weg wollte, weil ich hatte mich daran gewöhnt, die Menschen waren alle nett und freundlich und ich kam dann plötzlich nach Deutschland in einem Asylbewerberheim. Ich hatte in Norwegen ein eigenes Zimmer, ich kam in Asylbewerberheim, meine Familie, also meine Mama war natürlich dankbar für die Situation, dass sie nicht in Iran bei meinem Vater sein konnte, aber ich konnte nicht verstehen, wir waren in Asylbewerberheim mit lauter Albanern, Afrikanern. Meine Mama war eine alleinerziehende Frau, damals 28. Es gab Blicke von den Männern und alles. Und wir schliefen zu viert in einem Zimmer, eine Küche, wo alle miteinander benutzen, eine Gemeinschaftstoilette. Und es war für mich schrecklich. Und dann wurde ich zum ersten Mal auch in Deutschland mit Rassismus konfrontiert. Ich dachte, etwas, was ich in Norwegen überhaupt nicht kannte. Plötzlich stellte ich fest, dass meine Hautfarbe für die Menschen in diesem Land ein Problem darstellt. Diese ganzen traumatischen Erlebnisse, Erlebnissen, die ich hatte, war ich plötzlich mit einem ganz neuen Problem konfrontiert. Meine scheiß Hautfarbe, was ist denn da jetzt wieder los? Und das kam alles auf einmal. Und die Deutschen waren auch sehr unfreundlich damals zu mir, weil wir waren die einzige dunkelhäutige Familie zu der Zeit in diesem kleinen Städtchen. Und da entwickelte sich bei mir so eine Anti-Haltung, die bis heute eigentlich nicht weg ist.
Ist das so?
Ja. Also ich weigere mich mit jeder Faser meines Seins, und das geht auch an die CSU, dass ich Deutscher werde, weil die Integration, die sie möchten. Ich fühle mich in Deutschland sehr integriert. Ich kenne mich mit der deutschen Politik besser aus als meine deutschen Freunde. Aber die Deutschen haben immer eine ganz merkwürdige Vorstellung von Integration. Und ich will nicht deutsch denken, ich will nicht deutsch reden, deutsch handeln, deutsch gehen. Nee, das ist etwas, was ich nicht mag. Und es sind gute Werte, die ich in Deutschland angenommen habe. Es sind wunderbare Werte, die ich angenommen habe. Aber es sind auch ganz schlimme Sachen, die möchte ich nicht nehmen. Und das sind meistens die Sachen, die von mir verlangen. Die musst du integrieren. Ja, du musst dich anpassen. Ich würde mich niemals anpassen. Ich würde auch in Iran niemals integriert sein. Es hat nichts mit dem Deutschland zu tun, sondern Deutsche verlangen es aber immer wieder von mir. Ihr müsst integriert sein. Aber dabei wissen sie selber nicht, was Integration bedeutet. Und das ist so diese Diskussion in Deutschland. Je mehr es solche Diskussionen gibt, desto mehr weigere ich mich und gehe dann mehr in einen alten
Mehr in den Widerstand.
Genau.
Hast du denn dann einen iranischen Pass noch, oder was hast du für eine Nationalität eigentlich?
Beides. Also den iranischen Pass habe ich jetzt ja vor kurzem beantragt.
Das heißt aber, einen deutschen Pass hast du auch?
Ja, natürlich.
Aber wenn du sowas sagst wie die nach dem Motto, das nervt im Sinne von, es wird immer nur gesagt, du sollst dich integrieren. Das heißt, dich nervt vor allen Dingen, dass es so gesagt wird, ohne dass es mit Inhalt hinterlegt wird? Oder was erzeugt so einen riesen Widerstand daran?
Sagen wir mal, der Deutsche mag es gern, dass wenn er hilft, dass derjenige auch seine Dankbarkeit zeigt. Ne? Also, wir haben
jetzt musst du aber auch mal dankbar sein, was wir dir alles ermöglicht haben.
Genau. Du bist jetzt in unserem Land und jetzt zeig mal, aber warum muss man sich denn, also was ist denn die Definition von Integration? Für mich ist Integration, wenn ein türkischer Mann hier seit 30 Jahren, 40 Jahren hier lebt, wenn er seinen Gemüseladen hat, ja, wo wir jetzt auch wissen, dass laut Sarrazin ein Gemüsehändler ja ein sehr, ja, nicht gerade in der Gesellschaft hoch angesehener Beruf ist, ne, aber wenn er seine Steuern bezahlt, er hat seine Kinder, ihr habt ihn doch in einem Arbeiterbezirk reingesteckt, wo seine ganzen türkischen Kollegen sind. Ne? Und dann ist er dort, spricht weiter in die türkische Sprache, kann Deutsch so weit es geht, um hier klarzukommen. Was wollt ihr von dem Mann? Warum soll ich integrieren? Sag mal jetzt, es ist mal wirklich Hand aufs Herz. Würde die deutsche Familie denn die Familie Özgü jetzt aus Kreuzberg einladen, nur weil er jetzt besser Deutsch spricht? Das ist eine absurde Diskussion. In Spanien leben, in Barcelona. Ich bin oft dort und ich schwöre dir, da leben Menschen verschiedener Nationen alle nebeneinander. Ne? Und da verlangt keiner von dem anderen was. Die Philosophie dort ist einfach, lass mich in Ruhe, solange du mich mit deiner Religion, mit deiner ganzen Art und so nicht stresst und so, hey, bist du willkommen. Und solange wir alle friedlich miteinander leben, ist alles gut. Aber hier in diesem Land wird ständig darüber gefaselt. Und das kommt alles daher, dass es dem Menschen in diesem Land so langweilig ist. Es ist doch, die Menschen, die wissen einfach, dieses an den Schwächen rangehen. Ne? Unser Leben ist abgefuckt, es ist alles beschissen und dafür muss es einen Schuldigen geben. Es muss einen Grund geben, dass mein Leben so ist. Und da sind es dann meistens die Schuldigen, die Flüchtlinge, weil das sind die Schwächsten sind. Also die Diskussion in diesem Land gefällt mir nicht. Man kann über die Flüchtlingssituation reden, man kann über Merkels Fehler sprechen. Ja, 1 Million Flüchtlinge reinlassen, das hätte ich nicht gemacht. Ja, ich hätte dann nach Familien auch sortiert. Ja, die anderen können wieder zurückgehen. Aber die Diskussion muss doch zumindest stilvoll geführt werden. Also nicht.
Genau, das heißt, es geht auch ein bisschen um die Art und Weise, wie debattiert wird.
Absolut, ja. Absolut. Und dann plötzlich sind es nicht, bei der Flüchtlingssituation war es plötzlich so, dass auf einmal es nicht mehr um die Flüchtlingssituation ging. Es kam auf einmal eine Integrationsdebatte, wo wir Kanaken dachten uns, sag mal, was haben wir jetzt mit dem Scheiß? Jetzt geht es auf einmal um die Integration. Auf einmal kamen die Großfamilien noch ins Spiel und die Roma und alle. Und dachte ich so, okay, jetzt wird es wirklich skurril.
Kannst du sowas sagen wie, keine Ahnung, was für dich ein Zuhause oder Heimat oder sowas ist? Oder sind das dann schwierige Kategorien? Also weil Norwegen hört sich so ein bisschen nach, ne, Wonderland an. Iran, klar, schwierig aufgewachsen. Und Deutschland ist auch ein schwieriges Verhältnis. Also spielt so eine Kategorie wie Zuhause oder Heimat für dich eine Rolle?
Nee, mir ist Heimat wirklich scheißegal. Also mir ist Heimat über. Ich weiß, also offen, diese Frage wird mir sowieso oft gestellt, was nicht bedeutet, dass die Frage schlecht ist, sondern dass Heimat den Menschen wirklich sehr wichtig ist.
Ich meine, du hast es in den Untertitel ja auch reingeschrieben, ne?
Nee, das war der Verlag. Das hätte ich niemals.
Auf der Suche nach Heimat.
Ich finde diesen Untertitel, auch wenn ich Markus Negel, meinen Verlagschef, liebe, einfach absolut bescheuert. Das war nicht meine Idee.
Haben Sie gedacht, Heimat verkauft sich, das muss auf den Titel. Titel.
Ja, Verlag, dass ich Heimat verkauft sich und sowas. Ich bin nicht auf der Suche nach Heimat. Ich habe Deutschland nie als meine Heimat akzeptiert, aber es wäre genauso in Iran gewesen, weil ich einfach ein freier Typ bin. Aber Heimat ist für mich da, wo meine Freunde eigentlich sind, wo die Straßen sind, die ich kenne, wo die Umgebung ist, die ich kenne. Und wenn man mich jetzt sagen würde, du musst dich aber fixieren, du musst jetzt einen Ort nennen, würde ich sagen, natürlich mein Schwabenländle.
Was sonst?
Was sonst, natürlich.
So, ja, das ist auch political correct, das freut die Schwaben auch.
Ja, die Schwaben, die können mal ein bisschen Freude ertragen, die Armen.
Wenn du, ist denn für dich der Grund jetzt, das aufzuschreiben, genau diese Debatte auch zu führen? Oder was hat dich dazu angetrieben zu sagen, hey, ich schreibe es jetzt einfach mal runter und bring es auch als Buch raus?
Ich habe dieses Buch geschrieben in allererster Linie, weil ich wirklich, weil ich in meinem Leben immer Sachen, ich vertrete die These, dass man nie namenslos aus der Welt austreten sollte. Ich
will. Hast immer du denn vor, aus der Welt auszutreten?
Na, sag mal, ich werde auf jeden Fall nicht alt. Ich habe ein kaputtes Herz und mein Arzt hat mir vor kurzem prognostiziert, dass ich vielleicht noch 10 Jahre habe.
Also jetzt
ich werde,
ernsthaft?
Ja, jetzt ernsthaft. Ich werde kein alter Mensch, aber ich bin jetzt nicht auch jemand, der ich muss alle 3 Monate 500 Milliliter Blut aus meinem Körper rauspumpen, nur damit ich keinen Schlaganfall bekomme. Aber es geht mir gut. Ich bin ein sehr, sehr positiver Mensch. Der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, war nicht, um irgendwas zu kritisieren und zu verändern, sondern es war einfach darum, zu zeigen, ey, warum ein Mensch der wird, den er wird. Also praktisch, warum bin ich so, wie ich geworden bin? Und das ist dann, hier könnt ihr mein Leben, das ist mein Leben, das ist, was ich bis jetzt erlebt habe. Und wenn ihr verstehen wollt, warum ich so denke, warum ich so rede, dann liest mein Buch hier, das ist mein Leben hier. Und, aber es gab keinen tieferen Grund oder eine tiefe Bedeutung, warum ich es geschrieben habe. Also ich bin auch kein Literar, ich muss auch finanziell von dem Buch nicht leben oder irgendwas. Ich habe einfach geschrieben, weil ich denke, man muss in diesem Welt nicht nur einfach Konsument sein, sondern auch produzieren. Das ist einfach, das ist so meine Philosophie. Und der Verlag dachte sich halt wohl, es läuft besser, wenn wir auf diese Betroffenheitsschiene, auf diese Mitleidsschiene gehen und ach, da ist ein süßer kleiner 6-jähriger Junge, der ist von zu Hause geflohen und wir schieben es in diesem Flüchtlingsthema. Und plötzlich wundern sich alle, warum das Flüchtlingsthema an sich in Deutschland gar nicht mehr erwünscht ist, weil die ganzen Zeitungsverlage sagen alle, ja, das ist momentan nicht gerade der Hit und so, als ob es Jeans, eine neue Jeans-Kollektion wäre. Ne? Und dann bin ich natürlich wütend und ein bisschen auch enttäuscht, weil ich sage, hey, das Buch handelt doch viel mehr als über das Flüchtlingsthema. Es ist ein Buch über einen Typen, der eine Anti-Haltung hat, dem ist eigentlich alles scheißegal und der sich ständig fragt, so, hey, was stimmt mit mir nicht und warum ist mein Leben so, wie es ist? Ich hätte das Buch anders verkauft und die Leute sollen einfach wissen, das ist ein Buch über einen ziemlich coolen, also wenn ich es so beschreibe, es ist die Geschichte eines coolen, kaputten Typen, der viel Scheiße gebaut in seinem Leben und versucht herauszubekommen, woran es liegt und warum sein Leben so geworden ist, wie es ist und jetzt versucht er in dem Ganzen einen Sinn zu finden.
Hast du den denn gefunden, den Sinn?
Ja. Ja, dass es überhaupt keinen Sinn gibt. Ich bin, sagen wir mal so, wenn es irgendwann vorbei ist, dann ist es vorbei. So. Und dann ist es halt so. Ne? Hoffentlich mit einem Bonbon in dem Mund dann. So.
Wenn du jetzt auf das Leben auch guckst, was du bislang gelebt hast, gibt es denn, keine Ahnung, sowas wie Lessons Learned? Also wo du sagst, das sind eigentlich genau die 3 Dinge, die ich wieder für mich gelernt habe. Also im Sinne von, ich habe gelernt über mich, ich bin irgendwie ein Freigeist. Und gibt es sowas anderes noch, wo du sagst, das ist eigentlich das, was sich bei mir dann auch durchzieht?
Naja, ich trete ja immer wieder in die Scheiße, wo ich mir denke, so, okay, das nächste Mal machst du es besser. Aber was ich jetzt, Lessons learned, würde ich jetzt einfach sagen, also ich sage mal so, ich bereue eigentlich nichts in meinem Leben. Ne? Also wenn ich eine Zeitmaschine hätte, ne, würde ich dann sagen, okay, weißt du was, scheiß drauf, alles wieder von vorne, weil dann hätte ich meine Freunde nicht, ich hätte meine Familie nicht, ich hätte die Dinge, die ich gesehen und erlebt habe, nicht nochmal gehabt. Nee, aber ich bin auch nicht jemand, der wirklich zurückschaut. Ich glaube eigentlich immer nach vorne und immer nach morgen. Ich sammle auch keine Bilder und keine Fotos ich habe auch kein einziges Bild von meiner Kindheit oder von meiner Mutter und so.
Das heißt, Erinnerung oder sowas ist dir nicht wichtig?
Überhaupt nicht. Du kannst Markus fragen, mein Verlag, die wollten dieses Bild haben für den Cover von meinem Buch.
Da bist du als Kind drauf.
Genau, da habe ich 3 Monate gebraucht, bis wir ein Kind ein Bild gefunden haben. Das ist doch aber eine Philosophie von meiner Mutter. Sie sagt immer, keine Bilder aufbewahren. Da ist auch immer am einfachsten, wenn jemand weggeht, dann ist es besser zu verarbeiten.
Also aber fällt dir das dann, heißt das nicht auch im Prinzip, es fällt dir schon auch schwer, keine Ahnung, dich mal richtig tief einzulassen, Beziehungen aufzubauen, weil all sowas ist ja auch so ein Signal für, wenn ich keine Bilder habe, dann brauche ich mich auch nicht emotional so tief da rein engagieren, dann tut das auch nicht so weh, wenn jemand mal geht, aber dadurch verweigert es dir vielleicht auch ein Stück Nähe.
Ja, jetzt klingst du wie dieser Moderator. Der
Wollen wir darüber auch reden? Ja? Fühl doch da mal rein bei dir. Was ist denn da?
Das ist wirklich so. Ich habe ein ganz großes Problem, eine feste Bindung zu Frauen aufzubauen. Also sobald ich merke, dass eine Frau...
Bist du weg?
bin ich ja so gut wie mit einem Bein. Also ich denke mir dann so, ich muss nicht ganz schnell jetzt hier die
Flucht. Ich muss ins Schwabenländle.
Genau, Schwabenländle, da bin ich immer am sichersten aufgehoben. Zu Frauen habe ich ein ganz, ganz komisches Feld. Also ich bin wirklich ein wunderbarer Freund, wenn ich in einer Beziehung bin. Aber sobald ich merke, oh, ich Häusle baue, jetzt Kinder mache und jetzt richtig, und dann kriege ich die Krise. Dann denke ich mir so, nee, das kann ich nicht, das will ich nicht. Und ich will auch kein Vater werden wie mein Vater. Ich würde niemals eine Frau schlagen, um Himmels Willen. Aber ich will nicht kein schlecht gelaunter Vater werden oder jemand, der es irgendwann mal bereut. Deswegen gehe ich diese Schritte gar nicht ein und genieße mein Leben, solange ich noch
jung bin. Es fehlt dir dann aber auch nichts sozusagen. Du hast nicht das Gefühl, ah, das würdest du gerne, aber schaffst es nicht.
Nee, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, ich bin dankbar, dass ich als Kind viel Zeit alleine verbracht habe, weil ich komme mit Einsamkeit sehr gut zurecht. Und ja, also ich bin nicht so, dass jemand sagt, es ist Sonntag und ich hätte wieder mal Lust, mit einer Frau zu kuscheln. Nee, dann spiele ich ein bisschen Keyboard und dann geht es mir gleich wieder besser.
Wenn du dir, keine Ahnung, einen Ort backen dürftest, an dem du dich ganz persönlich wohlfühlst, wo ist das und was braucht der?
Barcelona, da brauche ich gar nichts backen. Barcelona ist der wunderbarste Ort auf Erden, ganz Spanien. Also, aber wenn es jetzt ein Ort wäre, wo ich mein ganzes Leben verbringe, ich würde sagen Stuttgart. Stuttgart, nur ein bisschen mehr Sonne wäre der Ort, wo ich dann gerne alt werden würde. Sagen wir es mal so.
Sagt Imani Brown. Hat das Buch geschrieben, Hallo Deutschland, und war heute Abend zu Gast. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
Dankeschön.
Und ich bin Sven Träger und nächste Woche wieder da. Bis dann, macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.